Hallo.
Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Poff.
Hallo.
Hallo, Walter. Totenstille.
Totenstille.
Der Klang der Stille.
Hallo, Martin. Wie geht es dir?
Nun, jetzt habe ich mir für einen Moment doch Sorgen gemacht.
Martin, dachtest du, ich hätte meine Stimme verloren?
Ich wusste nicht, was als nächstes kommen würde.
Nun, ich hoffe doch, dass aus alledem etwas Vernünftiges herauskommt. Wir haben ein sehr wichtiges Thema.
Ja, ich möchte den Zuschauern nur kurz etwas sagen. Also wie diese Sendung zustande kam, ich denke, keinem ist bewusst, wie beschäftigt uns diese Leute halten.
Ja, denn alles geschieht im letzten Moment. Und irgendwann zwischen Mitternacht und Morgengrauen muss man es dann zusammenstellen, stimmt's?
Zu nächtlicher Stunde.
Ja, zu nächtlicher Stunde.
Magst du noch was zum Bild im Hintergrund sagen? Und dann können wir mit einem Gebet beginnen.
Nun, lass uns doch ein wenig über das Bild sprechen. Ich denke, die Thematik ist ziemlich ernst. Wir haben ihr den Titel »Die zweite Belagerung« gegeben. Das bezieht sich natürlich auf die Belagerung Jerusalems. Die Belagerung zog sich um die Stadt und antitypisch sollten sich in der Stadt jene befinden, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben.
Richtig.
Das ist der Konflikt, über den wir sprechen werden. Und das ist sehr faszinierend. Doch bevor wir dazu kommen, müssen wir noch eine kleine Geschichte erzählen und dann werden wir beten.
Okay, ja, das ist gut.
Ja, denn das ist nur eine Randbemerkung.
Ja.
Sag uns doch, was da gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist.
Okay, jeder sieht, dass das der neue Papst ist, denn das ist Leo der 14. Wir waren schon damit beschäftigt, die Präsentation zusammenzustellen. Dann tauchte dieses Video auf und wir dachten, wow, das...
Ja, ist sehr interessant.
Ja, das ist so stark. Das sollten wir mit dazu nehmen. Und dann, also ich weiß gar nicht, wie das zuging, dann sahen wir ein anderes Video auf dem gleichen YouTube-Kanal. In der Beschreibung stand dann, dass das nicht real, sondern Fiktion und mit KI gemacht sei. Also gingen wir zurück und schauten uns dieses Video an. Und siehe da, es war mit KI gemacht.
Ah.
Vielleicht ist es für die Leute sehr wichtig, sich dessen bewusst zu werden.
Nun, das war eine Rede. Erzähl uns doch etwas von dieser Rede zwischen den Parteien.
Also der Präsident von Burkina Faso, es scheint so zu sein, dass sie jetzt einige Videos von ihm gemacht haben.
Ja.
Er hatte offensichtlich einen Brief an den neuen Papst geschrieben. Und der Papst sprach all diese Themen zur Kolonisation von Afrika an.
Ja.
Und die Rede machte die Leute sprachlos.
Ja, und sie waren überwältigt. Und das Video hat schon über 1 Million Aufrufe.
Fast 1 Million Aufrufe. Und die Mehrheit der Menschen dort sind überzeugt, dass es real ist.
Ist davon überzeugt.
Sogar Atheisten, Moslems, sie alle sagen, ich bin ein Moslem, aber das ist eine unglaubliche Rede.
Sie ist unglaublich. Nun, die Rede wurde von einer KI generiert. Ob jetzt die Rede noch anderweitig beeinflusst war, werden wir nicht wissen. Sie ist sehr gut gemacht, sehr gut geschrieben. Sie enthält ein paar Wendungen, die wir uns wahrscheinlich nicht nur unter einem politischen, sondern auch unter einem religiösen Aspekt betrachten müssten, um zu sagen, ob das legitim ist oder nicht, aber damit befassen wir uns nicht. Fakt ist jedenfalls, dass dieses Video von einer KI generiert wurde und nicht faktenbasiert
ist. Dann ist da noch etwas wichtig. Wir konnten nicht sofort sehen, dass das eine KI ist. Es gibt vielleicht eine Menge Leute, die mit KI vertraut sind, die sagen würden, aber das hättet ihr schon sehen sollen. Es kommt darauf an, wo so etwas passiert.
Und im Kleingedruckten ist es auch zu lesen, aber man muss wirklich danach suchen und das tun die Menschen nicht. Sie nehmen es für bare Münze.
Das ist vielleicht ein wirklicher Weckruf und eine Warnung für unsere Zuschauer.
Sie nehmen das Bild oder das Filmmaterial von ihm, von einer Rede, aber sie ändern das, was er sagt und legen ihm Worte in den Mund. Das Wichtige, woran man denken sollte, ist, dass sie das mit jedem tun können.
Ja, wir möchten gern, dass das den Leuten bewusst wird.
Also sie könnten es mit dir und mir machen. Morgen könnte ich auf dem Bild erscheinen und sagen, dass ich mich von allem distanziere, was ich bis jetzt verkündigt habe und dass es alles falsch ist.
Ja.
Dabei könnte es von einer KI generiert sein und sehr weit weg von der Wahrheit. Also die Leute müssen aufpassen, dass sie nicht alles einfach so schlucken, was in den Medien so real erscheint. Lass uns ein wenig davon abspielen, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, und dann gehen wir zu unserem, wie ich glaube, viel wichtigerem Thema über.
An seine Exzellenz Präsident Ibrahim Traoré, Präsident der souveränen Nation Burkina Faso, Sohn des Verteidigers des afrikanischen Bodens und seines Volkes. Möge Gnade und Friede Ihnen durch Weisheit, Mut und Wahrheit vielfach zukommen. Ich habe Ihren Brief nicht als politisches Kommuniqué noch als Forderung empfangen, die durch diplomatische Kanäle widerhallt. Ich empfing ihn als mächtigen, prinzipientreuen und schmerzlichen Aufschrei der Seele.
Nun, Martin, nachdem wir das abgehakt und gesagt haben, dass ihr vorsichtig sein sollt, was ihr euch anseht und sicherstellen sollt, dass die Quellen seriös und auch die Informationen seriös sind, wollen wir jetzt zu unserem heutigen Thema mit dem Titel Die zweite Belagerung übergehen. Und dafür brauchen wir Gebet.
Amen. Lass uns beten. Unser Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass wir diese Gespräche führen können, besonders in einer Zeit wie dieser. Wir bitten dich, dass du jetzt mit einem besonderen Segen unseren Geist erleuchtest und mit deinem Heiligen Geist hier bist und auch mit jedem, der es sich anschaut. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Nun könnten einige geneigt sein zu sagen, ach sieh an, jetzt schreien sie schon wieder, Wolf. Das könnte schon sein. Wir wissen es nicht, stimmt's, Martin?
Ja.
Wir sind keine Propheten. Wir können die Zukunft nicht vorhersagen. Wir können einfach versuchen, mit den uns zur Verfügung stehenden Informationen unser Bestes zu tun. Und wir können uns die Prophetie ansehen und versuchen, einen Zusammenhang zu finden. Und wenn der Zusammenhang sehr gut passt und über angemessene Zweifel erhaben ist, dann denke ich, dass es notwendig ist, Alarm zu schlagen.
Das denke ich auch. Es besteht doch ein Unterschied, ob man Wolf, Wolf schreit oder Alarm schlägt.
Ja.
Ich bin mir sicher, dass es einen kleinen Unterschied gibt. Denn die Absicht hinter dem einen ist schlecht.
Ja.
Aber Alarm zu schlagen ist Vorsicht.
Ja. Und wenn es Menschen aufweckt, umso besser. Sehen wir uns also diese zweite Belagerung an. Antitypisch gegen jene, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben. Denn so steht es im Buch Offenbarung, dass der Teufel zornig auf sie war und hinging, um Krieg zu führen gegen die übrigen von ihrem Samen. Nun, lass uns gleich loslegen. Es gab vor der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus zwei Belagerungen. Und wenn wir zu den historischen Quellen gehen, ganz egal, welche davon wir zitieren, werden wir herausfinden, dass die Geschichte bestätigt, dass genau das geschah. Geht man zur alttestamentlichen Zeit zurück, als Nebukadnezar den Tempel das erste Mal zerstörte, gab es auch ein erstes Eindringen, als er Gefangene wegführte. Die Familie des Königs, Daniel, und seine Freunde wurden gefangen genommen. Dann gab es eine Belagerung, die schließlich mit der Zerstörung Jerusalems endete. Also spulen wir schnell weiter zu der Zeit, als der zweite Tempel zerstört wurde. Jesus hatte gesagt, dass er zerstört werden würde, dass kein Stein auf dem anderen bleiben würde. Und er hatte seine Jünger gewarnt, wenn ihr das Gräuel der Verwüstung seht, von dem der Prophet Daniel gesprochen hatte. Dazu machten wir eine ganze Folge, What's Up Prof? Ich denke übrigens, dass das Vorsehung war.
Das wird nie geplant.
Nein, wir planen diese Dinge nie, aber wir beten darüber.
Natürlich.
Und ich denke, dass der Heilige Geist einen beeindruckt, worüber wir in unserer Zeit sprechen sollten. Also es gab zwei Belagerungen. Schauen wir uns doch diese zwei Belagerungen an. Wir zitieren hier aus dem Großen Kampf, was natürlich von anderen historischen Quellen untermauert werden kann. Wir haben uns dafür entschieden. Nicht ein Christ kam bei der Zerstörung Jerusalems ums Leben. Christus hatte seine Jünger gewarnt und alle, die seinen Worten glaubten, warteten auf das verheißene Zeichen. Wenn ihr aber sehen werdet, Jerusalem belagert mit einem Heer. Das ist der Paralleltext in Lukas. Sagte Jesus, so merket, dass herbeigekommen ist seine Verwüstung. Alsdann, wer in Judäa ist, der flieh auf das Gebirge, und wer drinnen ist, der weiche heraus. Das war die Warnung. Nachdem die Römer unter Cestius die Stadt eingeschlossen hatten, hoben sie unerwartet die Belagerung auf, gerade zu einer Zeit, als alles für den Erfolg eines sofortigen Angriffs sprach. Also Cestius kam mit seiner Armee an. Sie wollten Jerusalem einnehmen. Dann erreichten ihn Nachrichten und er zog ab. Das ist Geschichte. Was geschah dann? Die Belagerten, die an einem erfolgreichen Widerstand zweifelten, waren im Begriff, sich zu ergeben. Als der römische Feldherr ohne ersichtlichen Grund plötzlich seine Streitkraft zurückzog. Gottes gnädige Vorsehung gestaltete die Ereignisse zum Besten seines Volkes. Das war das verheißene Zeichen für die wartenden Christen. Nun wurde allen, die der Warnung des Heilandes Folge leisten wollten, dazu Gelegenheit geboten. Und zwar konnten nach Gottes Willen weder die Juden noch die Römer die Flucht der Christen verhindern. Wir müssen nicht alles lesen. Wir können einiges davon zusammenfassen. Ja. Die Zeloten dachten, jetzt wäre die Gelegenheit gekommen, die Römer ein für alle Mal loszuwerden.
Die Zeloten sind...
Sie sind die Hebräer, die die Absicht hatten, das Joch der Römer endlich abzuwerfen.
Okay, die waren das. Auch einige der Jünger waren das.
Ja, vergiss nicht, dass sie diese Gedanken in ihren Köpfen hatten. Dass die Nation aufsteigen und über jeden herrschen würde. Und alles schien umgedreht zu sein, jeder herrschte über sie. Das passte nicht in ihr theologisches Bild. Und so griffen sie die römische Armee an, als diese sich gerade zurückzog. Sie fingen an, die römische Armee von hinten aufzureiben. Die Römer schafften es dann, sie abzuschütteln und ihres Weges zu ziehen, aber mit schweren Verlusten. Man kann sich vorstellen, dass das bei ihnen nicht besonders gut ankam.
Besonders nicht bei Rom.
Nein, sie waren überaus wütend. Also mussten sie eine Vergeltung geplant haben, um sicherzustellen, dass so etwas nicht noch einmal passierte. In der Zwischenzeit, was eine Zeitspanne von 3,5 Jahren ausmachte, erkannten die Christen, dass diese Armee alles umzingelt hatte. Und jetzt, als sie sich zurückzogen, war das nach den Worten Jesu das Signal für sie, aus Jerusalem zu fliehen. Sie sahen, dass die Juden so mit den Römern beschäftigt waren, dass ihnen gar nicht auffiel, was die Christen machten.
Ja, weil die Juden dachten, das ist jetzt unsere Gelegenheit.
Ja, das ist unsere Gelegenheit, die Römer zu kriegen. Und so vergaßen sie die Christen und alle Christen entkamen. 3,5 Jahre später wurde die Belagerung wieder unter General Titus aufgenommen. Die Stadt wurde zur Zeit des Passafestes umlagert, als Millionen Juden in ihren Mauern weilten. Die Lebensmittelvorräte, die sorgfältig aufbewahrt jahrelang für die Bewohner ausgereicht hätten, waren schon durch die Missgunst und der Rache der streitenden Parteien zerstört worden. Und jetzt erlitten sie alle Schrecken der Hungersnot. Ein Maß Weizen wurde für ein Talent verkauft. Die Menschen waren so hungrig, Martin, dass sie an ihren Gürteln und Schildern kauten, weil es einfach keine Hoffnung gab. Es war eine fürchterliche Vernichtung.
Aber darin steckt eine große Warnung. Die Vorratslager waren geleert.
Ja, wir müssen all diese Dinge beachten. Die Geschichte sagt uns, dass Tausende an Hunger und Seuchen starben. Die natürlichen Bande der Liebe schienen zerstört zu sein. Der Mann beraubte seine Frau und die Frau ihren Mann. Man sah Kinder, die den Greiseneltern das Brot vom Munde wegrissen. Sie wurden an die Worte des Propheten Jesaja erinnert. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen? Was war hier geschehen? Was bedeutet es, Martin, dass euer Haus euch wüst zurückgelassen wird?
Genau das geschieht dann.
Sie hatten Christus verworfen und er akzeptierte ihre Entscheidung.
Ja.
Also waren sie nicht länger unter seinem Schutz. Aber die Christen hatten eine Warnung erhalten und verließen die Stadt. Wahrscheinlich endete die Belagerung an einem Sabbat. Als sie bei der Belagerung den Tempel niederbrannten und das Gold schmolz und zwischen die Steine lief, drehte die Armee jeden Stein um, um an das Gold zu kommen. Also die Worte Jesu, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleiben würde, erfüllten sich buchstäblich. Aber damit ist eine sehr interessante Geschichte verknüpft. Gehen wir kurz zu Eusebius, ein Historiker, der dem Geschehen zeitlich am nächsten war. Er nannte folgendes Beispiel. Er schrieb, dass das geistliche Israel vor der Zerstörung gerettet wurde. Wie formuliert er das? Er schrieb, dann flog der geistliche Same Abrahams nach Pella, auf der anderen Seite des Jordan, wo er einen sicheren Zufluchtsort fand und seinen Meister dienen und seinen Sabbat halten konnte. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Warum sollte er den geistlichen Samen erwähnen? Denn heute haben wir den Dispensationalismus, der unter den Kirchen kursiert, dass es einen buchstäblichen gäbe, nämlich das buchstäbliche Israel. Und dann die Kirche extra. Doch die Kirche würde nach dieser Theologie entrückt werden. Und nur die Juden hätten etwas mit dem messianischen Reich hier auf Erden zu tun. Was natürlich total unbiblisch ist. Aber es ist eine jesuitische Lehre, die anscheinend unter den Leuten Fuß gefasst hat.
Ja.
Der Punkt ist jedoch, dass laut der Schrift jeder, der in Christus ist, Abrahams Same und gemäß der Verheißung Erbe ist. Es ist zudem noch interessant, dass er nicht nur sagt, dass sie, dieser geistliche Same, einen sicheren Hafen gefunden haben. Also das geistliche Israel, anders gesagt diejenigen, welche in Christus waren, die ihn als Messias angenommen hatten, sondern er berichtet auch, dass sie weiterhin den Sabbat halten konnten. Damit beschäftigen wir uns noch genauer. Das ist also Geschichte. Wir zitieren hier. Wenn wir jetzt tatsächlich hingehen und einen Blick auf Pella werfen, natürlich auf das heutige Pella, denn die Ruinen des antiken Pella sind genau das, einfach Ruin. Eine archäologische Ausgrabungsstätte. Das ist also der Ort, wohin sie flohen. Die Archäologie hat offenbart, dass der Sabbat, der siebente Tagssabbat von den Christen, dort in Pella bis ins vierte Jahrhundert gehalten wurde.
Das macht doch ein wenig das zunichte, was oft gesagt wird, dass sie im ersten Jahrhundert schon anfingen, den Sonntag zu halten und all das.
Selbst die Jünger sollen schon den Sonntag gehalten haben, obwohl nichts derartiges in der Schrift steht. Überhaupt nichts. Aber wo kommt diese Sabbat-Thematik herein? Lesen wir doch einmal die Prophezeiung. Erinnerst du dich, wir haben uns eine ganze Folge lang damit befasst. Jesus warnte seine Jünger vor der kommenden Zerstörung Jerusalems. Und natürlich hat diese Prophezeiung, die sich in Matthäus 24 befindet, eine doppelte Anwendung. Denn zufälligerweise fragen die Jünger ihn, gib uns ein Zeichen.
Ja.
Nicht nur für die Zerstörung Jerusalems, sondern auch für dein Kommen.
Das ist wahr.
Also gibt es eine doppelte Anwendung, stimmt's? Lass uns um der Anschaulichkeit willen die beiden Verse nochmals ansehen. Matthäus 24, 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Das ist also euer Zeichen für die Flucht. Nun, was war diese heilige Stätte? Das müssen wir uns ansehen. Was war diese heilige Stätte? Hier haben wir Lukas 21, dort befindet sich ein Paralleltext. Dort wird die gleiche Sache anders wiedergegeben. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Nun, die Bibel nennt es den Greuel der Verwüstung. Und das ist gleichbedeutend mit der römischen Armee.
Ja, so steht es in der Bibel.
Richtig. Nun gut. Wenn die Bibel von einem Greuel spricht, was wir schon sehr detailliert behandelt haben, bedeutet das Götzenanbetung.
Ja.
Die Greuel der Völker ringsumher waren deren heidnische Gottheiten. Nun marschierten die Römer immer unter einer Standarte. Und diese Standarte war eine heidnische Standarte. Welche besondere Sache sollte passieren, wenn diese Standarte und dieses Heer, welches ein Greuel, Götzenanbetung war, das wäre, was schließlich zur Zerstörung führen würde? Welche Sache war ein Thema und wichtig, als sie nach Pella flohen?
Sie flohen dorthin und hielten den Sabbat.
Sie flohen, um den Sabbat zu halten. Als die Römer die Stadt belagerten, pflanzten sie ihre Standarten oder Banner auf deren ihre heidnischen Götter dargestellt waren. Diese Standarten wurden im Bereich rund um die Stadtmauer aufgepflanzt, der als heiliger Grund oder heilige Stätte bekannt war, was nicht mit dem Heiligen im Tempel zu verwechseln ist, was der erste Raum war. Darin befanden sie sich nicht, sondern außerhalb der Mauern, richtig?
Ja, nicht darin.
Sie waren draußen vor den Mauern. Das ist das gleiche Ereignis, das wir in Matthäus finden. Wenn ihr nur den Greuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte sehen seht, wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Nun sprechen wir doch über diese heilige Stätte. Warum wurde sie heilige Stätte genannt?
Mhm, ja.
Das waren ein paar Achtelmeilen außerhalb der Stadt. Was daran war eine heilige Stätte? Nun, dazu müssen wir zurück in die Bibel zur Zeit von Nehemia. Wenn man das Buch Nehemia liest, waren einige der letzten Reformen, die eingeführt wurden, Sabbatreformen. Nehemia bemerkte, dass die Händler am Sabbat in die Stadt kamen und ihre Waren verkauften. Er tadelte die Leute, weil das den Sabbattag entheiligte. Und so räumte er einen Bereich rund um die Stadt und befahl, dass an jedem Menschen oder Händler, der an einem Sabbattag diesen Bereich betreten würde, Hand angelegt würde.
Okay.
Sie hatten Angst vor dem, was er ihnen antun würde, denn er würde dieser Entheiligung des Sabbats komplett ein Ende machen. Er räumte diesen Bereich. Er räumte ihn zu dem Zweck, dass der Sabbat gehalten würde. Also der Boden um die Stadt war für die Heiligung des Sabbats eine heilige Stätte. Kannst du mir folgen?
Ja, sehr interessant.
Was ist dieser Götze, der ein Greuel ist, der hineinkommt und entheiligt wird? Denn es heißt, er steht da, wo er nicht sein sollte.
Ja, der genau das macht, was er an heiliger Stätte nicht tun sollte.
Der das tut, was er an der heiligen Stätte nicht tun sollte, Jerusalem umzingeln. Was machen sie? Sie verletzen eine Vorschrift. Es hat also mit der Sabbat-Thematik zu tun. Denn darum ging es ja bei dieser heiligen Stätte. Sehen wir uns das noch ein wenig näher an. Das Buch Im Dienst für Christus bemerkt, die Zeit ist nicht fern, in der wir wie einst die Jünger gezwungen sein werden, an Wüsten und einsamen Städten Zuflucht zu suchen. Wie für die Christen Judäas die Belagerung Jerusalems durch die römischen Heere das Signal zur Flucht war, so wird es für uns eine Warnung sein, wenn sich die USA die Autorität anmaßen, die Feier des päpstlichen Sonntags gesetzlich zu erzwingen. Dann wird es Zeit sein, die großen Städte zu verlassen und sich auch zum Verlassen der kleineren Städte bereitzuhalten, um in der Zurückgezogenheit und Abgeschiedenheit der Berge ein Heim zu suchen. Offensichtlich wird es zu einem gleichartigen Ereignis kommen. Es gab diese Belagerung, damals unter Cestius. Sie zogen sich zurück, was Gottes Volk eine Zeitspanne gab, sich neu zu organisieren und so weit wie nur möglich von der Gefahr zu entfernen. Dann wird eine zweite Belagerung kommen, die eine Parallele zur Belagerung von Titus werden wird, aus der es kein Entrinnen gab. Stimmt's?
Das ist eine sehr ernste Sache.
Sehr ernst. Im Jahr 1897 wurde im Brief Nummer 90 folgende Aussage getroffen. Die protestantische Welt hat an dem Platz, wo Gottes Sabbat sein sollte, einen Götzensabbat aufgestellt. Und sie treten in die Fußstapfen des Papsttums. Deshalb sehe ich die Notwendigkeit, dass Gottes Volk aus den Städten in zurückgezogene ländliche Gegenden zieht. Eine sehr interessante Aussage.
Ja.
Hier haben wir eine weitere Aussage aus dem Review and Herald. So wird es wieder sein. Aber die Schlacht wird um den siebten Tag Sabbat ausgefochten werden. Die Autoritäten dieser Welt werden sich in ihrem Stolz und ihrer Macht erheben und Gesetze machen, die die religiöse Freiheit einschränken. Sie werden sich ein Recht anmaßen, das allein Gott gebührt und wie Nebukadnezar denken, dass sie das Gewissen zwingen können, das nur Gott kontrollieren kann. Sogar jetzt fangen sie damit an. Das war im Jahr 1898. Und das werden sie fortsetzen, bis sie eine Grenze erreichen, die sie nicht überschreiten können. Dann wird Gott um seiner getreuen Willen, die den Sabbat halten, einschreiten. Erinnere dich, die Vernichtung Jerusalems ist ein Typus für die Vernichtung der Welt.
Ja.
Also sehen wir uns diese zwei Belagerungen etwas detaillierter an. Ich denke, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Eine sehr wichtige Präsentation.
Ich denke, je tiefgehender man sich damit befasst, umso mehr werden die Leute erkennen, dass das ernst ist. Wirklich ernst.
Wir befinden uns in einer sehr ernsten Lage. Der Druck durch das Sonntagsgesetz kommt bereits. Sie verwendet eine Vergangenheitsform, die in die Gegenwart reicht. Und wird kommen. Zukunft. Wir können sehen, dass das, wovon wir die letzten 35 Jahre gesprochen haben, dass dieses Gesetz dazu führt, dass der Sonntag erhöht wird und dass menschliche Erfindungen den Platz von Gottes heiligen Tag einnehmen, jetzt dabei ist, sich zu erfüllen. Also das geschah in der Vergangenheit.
Aber es bezieht sich nicht auf Jerusalem. Das war eine nähere, eine jüngere Vergangenheit.
Es spricht vom Antitypus.
Ja.
Aus dem Jahr 1897 lesen wir diese Aussage: Der Erlass, der die Verehrung dieses Tages erzwingt, soll in alle Welt gehen. In eingeschränkter Form ist er schon hinausgegangen. Wieder diese Vergangenheitsform. An verschiedenen Orten spricht die Staatsgewalt mit der Stimme des Drachens, genau wie der heidnische König zu den hebräischen Gefangenen sprach. Etwas ist also schon passiert und etwas wird passieren. Es gab eine erste Belagerung und es gibt eine zweite Belagerung. Wann passierte denn etwas? Sehen wir uns das an. Wer herrschte zu dieser Zeit? Und wer waren die Machthaber? Nun, im Jahr 1888 wurde die Welt Zeuge von der ersten Belagerung. Das war, als der Kongress die sogenannte Blair Bill zur Sonntagsruhe einführte. Darin hieß es, um sicherzustellen, dass die Menschen das Vergnügen des ersten Wochentags genießen können, der gemeinhin als der Tag des Herrn als Ruhetag bekannt ist, und um dessen Beachtung als einen Tag der Anbetung zu fördern. Eingabe am 21. Mai 1888 durch Senator Blair von New Hampshire, dem Komitee für Bildung und Arbeit zugewiesen. Anhörung des Gesetzentwurfs am 13. Dezember 1888. Bericht der Anhörung der Ausfertigung Nummer 43. Nicht aus dem Komitee berichtet. Und so weiter. Das ist Rechtssprache. Vorschlag eines Zusatzartikels zur Verfassung der Vereinigten Staaten, der religiöse Einrichtungen und freie öffentliche Schulen respektiert. Mit anderen Worten, Kirche und Staat müssen zusammenkommen.
Ja.
Sagte Donald Trump nicht erst, Na, das schieben wir beiseite.
Ja, da haben wir es. Es wird wahrscheinlich ein Gerichtsverfahren geben, aber Pam wird sich darum kümmern.
Ja, das ist richtig. Musste vorgelegt werden. Später dem Komitee für Bildung und Arbeit zugewiesen. Anhörung zur Regelung am 15. und 22. Februar 1889 nicht berichtet. Und so weiter. 1888 wurde ein Sonntagsgesetz eingebracht und man wollte es einführen. Interessanterweise ging es um eine Messe, die nicht nur die Vereinigten Staaten repräsentieren sollte, sondern alle Nationen.
Ja.
Alle waren sie da und nahmen an der Messe teil. Und die Streitfrage war, ob diese Messe auch am Sonntag stattfinden könne oder nicht. Sie ergriffen die Gelegenheit, um dazu Nein zu sagen. Wir werden es zu einem wichtigen Punkt machen. Der Sonntag wird ein heiliger Tag sein und wir machen das zu einem Gesetz. Und wer dagegen war, wurde schon verhaftet.
Es gab also Verfolgung.
Ja, es gab schon Verfolgung. Sie waren so davon überzeugt, dass sie das durchziehen würden. Das war also eine Belagerung gegen diejenigen, die an Gewissensfreiheit und das Halten des Sabbats glaubten. Ein Mann namens Alonzo T. Jones, der zufälligerweise ein Adventist war, zusammen mit einem anderen Mann namens E. J. Wagner, hatten erst kurz zuvor mit großem Nachdruck die Gerechtigkeit Christi dargelegt. Das ist sehr wichtig.
Definitiv, das arbeitet zusammen.
Ja, das wirkt zusammen. Das heißt, dass wir nicht durch unsere Werke gerettet werden. Und dass wir nicht dadurch gerettet werden, dass wir das Gesetz halten. Unsere Gerechtigkeit kommt von Christus und nur von Christus. Das ist unser Anspruch auf den Himmel und nicht unsere Werke. Das ist ganz unabhängig von der Blair Bill. Als die Blair Bill vorgestellt wurde, hielt Alonzo T. Jones eine großartige Rede, die so tiefgründig war, dass infolgedessen die Blair Bill tatsächlich fehlschlug.
Also hielt er sie vor dem Kongress?
Ja, er hielt die Rede vor dem Kongress. Und die Blair Bill ging nicht durch. Im Grunde zog sich das Heer zurück. Augenscheinlich geschlagen. Aber durch den Typus wissen wir, dass sie eine zweite Belagerung planen. Richtig? Unter Titus. Wobei die Vernichtung final sein würde. Es gibt also keine dritte oder vierte Belagerung. Gehen wir noch detaillierter darauf ein, was damals geschah. Damals riefen sie eine Organisation ins Leben, die The Lord's Day Alliance hieß. Die Allianz für den Tag des Herrn. Diese Allianz für den Tag des Herrn war eine Organisation, die auf unterschiedlichen Ebenen mit den Leuten arbeiten musste, um sicherzustellen, dass der Sonntag als offizieller Ruhetag anerkannt und nicht wieder eine solche Niederlage, dieser Rückzug, passieren würde.
Es ist schon interessant. Sie machten in Wirklichkeit eine Sache aus dem Tag des Herrn.
Ja.
Einen Tag, der Sonntag genannt wird.
Natürlich hat die römisch-katholische Kirche den Tag des Herrn als den Sonntag definiert. Ohne auch nur ein Wort aus der Bibel dafür. Indem sie behaupten, dass Johannes im Buch der Offenbarung am Tag des Herrn in einer Vision war, von dem sie sagten, es wäre der Sonntag. Aber in der Bibel steht kein Wort darüber, dass es Sonntag war. Die einzige Stelle in der Bibel, die definiert, welcher der Tag des Herrn ist, steht in Jesaja Kapitel 58, worin es vom Sabbat als dem Tag des Herrn spricht, dass man ihn ehrenwert nenne. Die Bibel kennt nur den Sabbat als den Tag des Herrn. Aber Rom hat das einfach geändert. Wir werden noch dazu kommen.
Jetzt formten sie also diese Organisation, um ihn zu verteidigen.
Ja, um hinter den Kulissen und im öffentlichen Bereich darauf hinzuarbeiten, dass der Sonntag mit Sicherheit zum anerkannten Ruhetag wird, zu einem gesetzlich verordneten Tag. Nun, Martin, die Allianz für den Tag des Herrn in der USA wurde natürlich 1888 gegründet. Ein sehr wichtiges Jahr. In jenem Jahr trafen sich Vertreter sechs großer protestantischer Denominationen in Washington, D.C., um die amerikanische Sabbatunion, American Sabbath Union, zu gründen. Dieser Name wurde später zu The Lord's Day Alliance of the United States geändert. Also diese Allianz war eine landesweite Organisation, dessen einziges Ziel es war, den ersten Tag der Woche als Zeit der Ruhe, Anbetung, christlicher Bildung und spiritueller Erneuerung zu erhalten und zu pflegen. Martin, das kommt direkt von der Allianz für den Tag des Herrn. Wir besprechen hier also nicht etwas, was wir uns zusammenreimen. Und das Datum ist auch sehr wichtig, 1888.
Natürlich, das läuft immer so.
Ja, das läuft immer so. Die Geschichte ist sehr präzise.
Der Teufel hat immer eine Fälschung. Immer wenn etwas in die Welt hinausgeht, kommt er mit einer Fälschung etwas anderem daher.
Richtig. Lass uns zu diesen Aussagen zurückgehen. Aus dem Jahr 1903 lesen wir in Country Living: Es ist an der Zeit, mit unseren Familien aus den Städten herauszuziehen, während Gott dafür den Weg öffnet. Man sollte mit den Kindern aufs Land ziehen. Die Eltern sollten, soweit es ihre Mittel zulassen, ein passendes Grundstück erwerben. Martin, das war nach der ersten Belagerung, nämlich im Jahre 1888. Wenn man sieht, dass das 1903 geschrieben wurde, ist das diese Zeitperiode dazwischen. Wenn man sieht, dass das passiert, dass sie den Götzensabbat aufrichten wollen, dann stellt sicher und versucht, euch von den Städten zu trennen. Im Review and Herald aus dem Jahr 1906 steht diese Aussage: Wir müssen der Welt zeigen, dass wir an den Ereignissen, die jetzt in Verbindung mit der nationalen Reformbewegung geschehen, die Erfüllung der Prophetie erkennen. Wir haben die letzten 30 oder 40 Jahre verkündigt, dass es kommen wird, und jetzt ist es da. Sie bauen dieses Thema auf.
Ja, der Standard wird aufgerichtet.
Interessanterweise wurde das nicht nur in den Vereinigten Staaten aufgerichtet. In den USA war das sehr wichtig, dass es mehr im Untergrund wirkte, weil es da eine Trennung, rein rechtlich eine Trennung von Kirche und Staat gab. In Europa wurde nicht im Untergrund vorgegangen, da lief es öffentlich. Da hat man auch eine Allianz für den Tag des Herrn an sehr vielen Fronten. Sie bedient sich besonders der Macht der Gewerkschaften, um es zu erzwingen. Das Kapital und die Arbeiterschaft muss die treibende Kraft sein. Jetzt müssen wir uns fragen, wer diese Gewerkschaften einführte, um die Agenda zu pushen, richtig?
Ja.
Okay.
Schau immer auf die treibende Kraft.
Gut, also wie wird das geschehen? Nun, wir haben die Antworten darauf nicht.
Nein.
Wir können den Leuten nicht sagen, wie sie sich von der kommenden Vernichtung distanzieren können, indem sie sich vom Stadtleben trennen. Wie geht man damit um? Sie schreibt: Seit Jahren wurden wir angewiesen, dass unsere Brüder und Schwestern und besonders Familien mit Kindern planen sollten, die Städte zu verlassen, während sich der Weg vor ihnen auftut, das zu tun. Viele werden ernsthaft und hart arbeiten müssen, um dabei zu helfen, dass der Weg sich auftut.
Das ist wichtig, denn ich kenne das und wir haben es erst kürzlich gesehen. Viele Leute werden fragen und Fragen schicken, aber wann sollten wir weggehen? Wie sollten wir weggehen? All das.
Wir sollten schon rausgegangen sein, das ist klar.
Das ist das Erste.
Wenn man es selbst nicht machen kann, dann sollte man sich von jemand anderem helfen lassen. Wenn es unmöglich ist, wegzukommen, nun, dann lasse es zu einem Gebetsanliegen werden. Und Gott soll sich darum kümmern. Und manche Leute werden die Städte nicht verlassen können. Dann wird es zu Gottes Problem und nicht zu unserem. Aber wir sollten tun, was wir können und auch wann wir es können.
Amen.
Gut, das wird sehr wichtig werden, wie wir im weiteren Verlauf noch sehen werden. Wir haben im 1. Korinther 14, Vers 40 auch die Ermahnung: Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Da sollte also keine hektische Panik dabei sein. Der Bote des Herrn sagte: Sollen die Städte nicht gewarnt werden? Ja, aber nicht von Gottes Volk, was dort in ihnen lebt, sondern sie sollten sie besuchen gehen, um sie zu warnen. Wir sollten also nicht exklusiv werden. Wir sollten nicht klösterlich werden. Wir müssen diese Themen anpacken. Wir müssen mit den Menschen sprechen. Wir müssen Gemeinden haben. Wir brauchen Vortragsreihen. aber wir müssen nicht direkt in der Stadt leben. Dort wird es Gewalt geben. Sehen wir in den Städten schon Gewalt? Also Martin, man muss sich doch nur die Nachrichten ansehen. In der großen Menschenmenge in der Stadt ist man nicht sicher. Denn im nächsten Moment kommt ein Auto und pflügt absichtlich hindurch und überfährt dich. Von wie vielen derartigen Fällen wurden wir in der letzten Zeit Zeuge? Und wie viele Massenschießereien haben wir gesehen? Wie viele Beweise braucht man noch, dass die Städte nicht längere sichere Wohnorte sind?
Nein, ich denke, es ist deutlich. Die Leute kennen das seit vielen Jahren. Ich meine, diese Warnung gab es schon 1888, 1889.
Es bedeutet auch nicht, dass man weit weg davon leben muss.
Nein.
Man kann außerhalb leben, aber nicht an den Sachen teilhaben, die in den Städten passieren, sich davon absondern.
Schau, es gibt ein paar Orte, an denen es schwierig oder gefährlich ist, dort zu leben. Wie beispielsweise in Südafrika auf Farmen. Aber in den Städten ist es genauso. Es gibt keinen sicheren Ort.
Es gibt keinen sicheren Ort, so wie Gott den Weg auftut. Tut euch zusammen, arbeitet zusammen, macht Pläne und fragt nicht uns, fragt Gott.
Amen.
Aber es wird in den Städten bald solch katastrophale Zustände geben, dass diejenigen, die sie dann noch verlassen wollen, dazu nicht mehr in der Lage sein werden. Gott hat mir dieses Licht zuteilwerden lassen, damit wir auf die künftigen Probleme vorbereitet sind. Aber noch wichtiger ist, dass wir doch nicht diese kostbare Verheißung aus der Feder der Inspiration vergessen. Gott wird seinem Volk helfen, ein solches Zuhause außerhalb der Städte zu finden. Darum geht es. Nun gut, das als Hintergrund. Einige sagen jetzt vielleicht, ach, es ist schon so lange her. Jesus sagte, dass die Städte zerstört werden würden. Das war, als er hier auf Erden lebte. Aber zerstört wurde die Stadt erst 70 nach Christus. Noah sagte, die Welt wird vernichtet werden und er fing an, eine Arche zu bauen. Und er baute 120 Jahre lang. Die Leute sagten, der spinnt. Er ist verrückt.
Die ganze Zeit sagten sie wahrscheinlich, schau dir diesen Dummkopf an. Jetzt sind es schon 100 Jahre und der baut immer noch.
Und später 120 Jahre. Schließlich fingen all die Tiere an, hineinzugehen. Und die Leute sagten, nun, die Wissenschaftler sagen, wahrscheinlich ein elektromagnetischer Puls.
Ja, etwas Solares.
Eine Sonneneruption bewirkte das. Und als sie eingeschlossen waren, sagten sie, da geschieht nichts, 7 Tage lang. Und dann war es zu spät.
Ja.
Die Tür war verschlossen. Etwas Interessantes, Martin. Das Klopfen bei den Fox-Schwestern. Die erste wirkliche Manifestation des Spiritismus geschah im Jahr 1844.
Ja.
Aber die Organisationen, um die Zwecke des Okkultismus zu fördern, wurden tatsächlich 1888 gegründet. 1888, die okkulten Gesellschaften lehren, dass ein neues Glaubenssystem angefangen hat. Hier haben wir einen Artikel mit dem Titel »Das große Werk – Die kommenden Meister«. Er stammt aus Quakertown und darin heißt es, wir nehmen es als Tatsache, dass dem Drama in den Himmeln folgend das neue Glaubenssystem, das seinen tatsächlichen Anfang in 1888 genommen hatte, seinen Höhepunkt erreicht haben wird, wie es das Alte hat und dass ein Retter, ein großer Führer, größer als jeder zuvor geboren werden wird und es vielleicht schon ist. Nun, wir hatten viele dieser Typen. Und es gibt jetzt einen im Nahen Osten, der behauptet, der Messias der Moslems und der Juden und der Christen zu sein. Und die Menschen pilgern aus einem unbegreiflichen Grund zu Tausenden zu ihm hin. Denn Jesus sagte, wenn ihr dort jemanden davon schwafeln hört oder hier jemanden davon reden hört, dann geht nicht hin. Denn sein Kommen wird wie ein Blitz sein, den man von Osten bis zum Westen sehen kann. Die Jahresangaben sind einfach interessant. 1888 hatten wir die erste Belagerung. Nun, was passierte noch 1888? Es gab eine weltweite Erweckung. Und die Christenheit wurde in dieser Bewegung aufgewirbelt. Dwight Moody und A.T. Pearson führten große Erweckungen an. Die Freiwilligenbewegung der Studenten für Auslandsmission wurde organisiert, um die Welt zu evangelisieren. Und es gab eine okkulte Explosion, alles zur gleichen Zeit. Sagt die Bibel nicht, dass die Drachenreligion in der letzten Zeit auch eine große Rolle spielen wird?
Ja.
Unbedingt.
Sie ist hinter den übrigen von ihrem Samen her, Sie möchte sie nicht nur physisch vernichten, sondern auch geistlich.
Ja. Und über die Sonntagsfrage wurde heftig diskutiert. Nicht nur in den Kirchen, nicht nur in der Allianz für den Tag des Herrn, sondern auch im Bereich der Politik. Und Adventisten wurden tatsächlich wegen der Verletzung des Sonntags verfolgt. Einige wurden in Sträflingskolonnen gesteckt, während überall Wunder und Heilungen unter den Gläubigen stattfanden. Geschichtlich ist das ein sehr interessanter Zeitabschnitt. Nun zum nächsten Punkt, Martin. Welcher Papst regierte in dieser Zeit? Und welchen Einfluss wandte er an, um das Geschehen zu fördern?
Ja.
Denn eine Reihe von Dingen war wichtig. Das Kapital und die Arbeiterschaft sollten ins Boot kommen. Denn gerade durch ihre Macht konnten sie die Ideologie erzwingen, die von Rom kam. Und schön in diesem Paket verschnürt befand sich auch die Sabbat-Thematik. Der Papst, der damals herrschte, war Leo der 13.
Das ist nur Zufall.
Da bin ich mir sicher. Er regierte während der industriellen Revolution und er war auch der Papst, der die Enzyklika Rerum Novarum, deutscher Titel Geist der Neuerung, schrieb. Wenn die Leute jetzt zu dem zurückgehen würden, was vor vielen Jahren schon in der Vortragsserie Roadmap zum ewigen Frieden gesagt wurde, werden sie sich erinnern, dass Rerum Novarum bei diesen Vorträgen eine sehr wichtige Rolle spielte. Dann ist das die Grundlage der Kirche für ihre Soziallehre und die Rechte und Pflichten des Kapitals und der Arbeiterschaft. Sie ist die maßgebende Enzyklika. Und Papst Leo ist derjenige, der sie schrieb.
Ja.
Unter seiner Führung wurden die Gewerkschaften gebildet.
Aha.
Und ich bin mir sicher, dass die Jesuiten unterwanderten und dass die Malteserritter und all ihre anderen Ritter, die Kolumbusritter und wer sie alle sind, all diese Bewegungen unterwanderten, wenn sie sie nicht direkt gründeten. Das war auch die treibende Kraft, um einen Hebel zu bekommen, um die Regierung zu zwingen, um das einzubauen, was zwar ihre Lehre, aber nicht biblisch ist. Eines ist dabei interessant. Leo der 13. positionierte sich in Rerum Novarum sehr gegen den Kommunismus und den Sozialismus.
Okay, ja.
Gleichzeitig hatten die Jesuiten ziemlich offen erklärt, dass der Faschismus ihre bevorzugte Regierungsform sei. Nun, Faschismus war die Industrie und die Regierung in Partnerschaft für die Allgemeinheit. So lautet die Definition des Faschismus, neben dem ganzen Firlefanz, dem Geschrei, dem Marschieren und all dem, die verrückten Sachen, die damit einhergehen. Im Grunde ist es auch eine Form des Sozialismus. Er lässt zwar Privateigentum zu, aber unter bestimmten Bedingungen. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen.
Ja, es ist immer so. So geht Rom vor.
Ja.
Wie bei der Redefreiheit oder der Religionsfreiheit. Sie sind vorhanden,
richtig,
aber unter dem Vorbehalt, was sie sagen.
Man muss das Kleingedruckte lesen, um zu ermitteln, was wirklich vor sich geht. Und dafür muss man weit zurückgehen, bis an den Anfang des Konflikts im Himmel. Doch dazu kommen wir gleich. Lass uns einfach nochmals zu Rerum Novarum gehen. Das ist seine Enzyklika zum Kapital und Arbeit. Die Einleitung sagt, an die ehrwürdigen Brüder, die Patriarchen, Primaten, die Erzbischöfe, Bischöfe und die anderen Ortsordinarien, die mit dem apostolischen Stuhl in Frieden und Gemeinschaft leben, Rechte und Pflichten von Kapital und Arbeit. Ihr Punkt 6 lautet, denn jeder Mensch hat von Natur aus das Recht, erinnere dich daran, dass sie ihre Moralität auf das Naturrecht gründen und nicht auf die Bibel.
Was sehr gefährlich ist.
Jeder Mensch hat von Natur aus das Recht, Eigentum als sein Eigen zu besitzen. Das klingt sehr erfreulich. Man ist erleichtert, denn unter dem Kommunismus hat man das Recht nicht.
Also der Kommunismus war das Extrem.
Er wurde in Wirklichkeit ebenfalls von den Jesuiten gegründet. Ja. Stimmt's? Und das alles passierte rund um 1844. Und es war hegelische Dialektik, um einen in eine andere Richtung zu schieben. Also dieser Papst distanzierte sich vom Kommunismus und sogar vom knallharten Sozialismus. Okay, also lesen wir etwas weiter in dieser Enzyklika und schauen, was sie sagt. Leo regierte von 1878 bis 1903. 1888 ist also genau in der Mitte dieser Papstherrschaft. Was die Kirche angeht, wird es nie an ihrer Kooperation fehlen, wie auch immer die Zeit oder der Anlass sein mag. Sie wird umso wirkungsvoller einschreiten, je weniger ihre Handlungsfreiheit eingeschränkt ist. Das sollten sich jene gut zu Herzen nehmen, deren Aufgabe es ist, das öffentliche Wohl zu schätzen. Nun, sie war eingeschränkt. Das heißt, sie konnte sich nicht bewegen. Sie wollte sich bewegen, konnte es aber wegen der Trennung von Staat und Kirche nicht. Wo sie sich bewegen konnte, bewegte sie sich. Und hier bewegte sie sich auf andere Weise. Und so schaffte sie Hebel, um etwas mehr Spielraum zu haben.
Aha.
Die Enzyklika wurde 1891 geschrieben. Im 14. Jahr unserer großgeschrieben. Vergiss nicht, das Papsttum behauptet, eine Gottheit zu sein.
Ja.
Es nimmt den Platz Gottes auf Erden ein. In seinen eigenen Schriften beansprucht es all die Vorrechte Gottes genauso für sich. Alle Gott und Jesus zugeschriebenen Titel schreibt sie sich selbst zu. Nun, lass uns das noch ein wenig genauer behandeln. Als Gott die Menschheit schuf, sagte er, ich werde euch unter der Bedingung, dass ihr meinen Geboten gehorcht, ewiges Leben geben.
Ja.
Das ist die Bedingung. Wenn ihr gegen die Bedingung verstoßt oder nicht Teil der Bedingung sein wollt, nehme ich das Leben zurück, das ich euch gegeben habe. Ihr hört dann auf zu existieren. Der Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr sicherlich sterben. Und Gott erschuf den Menschen und setzte ihn in einen Garten, den er für wen pflanzte?
Für den Menschen.
Ja, für den Menschen. Der schönste Platz, den man sich nur vorstellen kann. Und er sagte, das werde ich euch geben. Das wird euer Ort sein. Hier könnt ihr glücklich sein. Unter der Bedingung, dass ihr meine Gebote haltet und meinen Worten gehorcht. Wenn nicht, werde ich das Leben zurücknehmen. Was bedeutet, dass ihr sterbt? Nun, einige Leute sagen, dann bringt Gott dich wirklich um. Nein, er bringt dich nicht um, sondern er räumt dir eine Wahl ein und sagt, okay, ihr wollt die Bedingung nicht, dann wollt ihr auch kein Leben haben.
Ja.
Also nehme ich es zurück. In diesem Sinne stirbt man. Jetzt sagen manche, das ist nicht fair, ich möchte tun, was mir gefällt. Aber Gott war von Anfang an fair.
So ist
das. Das ist die Bedingung.
Ja, es gibt eine Bedingung. Ich verstehe nicht, wie man da sagen könnte, das wäre unfair.
Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und wenn ihr sagt, dass ihr mich liebt und haltet meine Gebote nicht, dann seid ihr Lügner. So sagt er es. Und die Wahrheit ist nicht in einem richtig.
Das ist biblisch.
Das ist einfach rundheraus biblisch. Doch der Teufel sagt, Verzeihung, ich werde euch ein wunderbares Leben geben. Es ist interessant, dass er nicht sagt, ich gebe euch ewiges Leben. Stimmt's?
Königreiche.
Königreiche. Also nach seiner Definition bedeutet gerettet zu werden. Nun, nach der Definition der Jesuiten bedeutet gerettet zu sein, ein wirklich menschliches Leben zu führen. Das ist lächerlich, weil das nur eine sehr kurze Zeitspanne ist, wogegen Gottes Angebot ewig ist. Aber niemand sieht das.
Ja, da fängt es mit den Problemen an.
Richtig.
Da braucht man geistliche Augensalbe.
Richtig. Er sagt also, okay, ich gebe euch ein sehr menschliches Leben. Ein glückliches Leben. Aber ihr müsst machen, was ich sage. Sie gehen noch weiter. Gott sagte, alles gehört mir. Und ich gebe es, wem ich möchte. Das Vieh auf den 1000 Bergen gehört mir. Rom sagt, nein, es ist meins. Und die Bibel sagt, dass der Drache dem Papsttum seinen Thron und Macht und große Vollmacht gab. Und dieser Drachen ist der Teufel. Als er Jesus versuchte, nahm er ihn dann nicht auf eine Zinne und sagte, all das will ich dir geben?
So ist es.
Er beanspruchte es also als sein Eigentum.
Ja.
Kann er es nicht Christus geben?
Schon, denn wenn er nicht geglaubt hätte, dass es ihm gehört, hätte er es nicht anbieten können.
Aber es gibt da eine Bedingung. Du musst mich anbeten.
Ja.
Nun, diese Bedingung gilt auch heute.
Ja.
Du wirst ein wirklich menschliches Leben haben und wirst alles haben können, was du brauchst und glücklich sein.
Obwohl es dir nicht gehört.
Nein, unter der Bedingung, dass du mich anbetest und mir gehorchst.
Ja.
Also beide Parteien erheben den gleichen Anspruch, stimmt's? Gott sagt, ich bin der Schöpfer. Ich gebe euch Leben unter einer Bedingung. Und ich gebe euch eine Ewigkeit des Besitzes. Der Teufel sagt, ich bin derjenige, dem alles gehört. Es gehört mir. Ihr werdet mich anbeten und mir gehorchen, oder ich werde euch enteignen. Was geschah im Mittelalter, wenn man sich gegen den Katholizismus wandte?
Man wurde enteignet.
Man wurde enteignet. Und wenn man dann immer noch ausscherte, gab es die Streckbank. Sie folterten einen. Damit man es sich anders überlegte, tat man das nicht, wurde man auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Man wurde als Ketzer bestraft. Nun gut, gehen wir das aufmerksam an. Es könnte ein wenig dauern, aber es ist sehr wichtig, weil wir auf die zweite Belagerung zusteuern. Im Artikel 22 oder Punkt 22 von Rerum Novarum zitiert er Papst Leo der 13. Thomas von Aquin. Thomas von Aquin ist der katholische Heilige, der nicht nur von Papst Leo zitiert wurde, sondern auch von allen vorherigen Päpsten. Sie zitierten auch noch andere. Hier heißt es, es ist rechtmäßig, sagt der heilige Thomas von Aquin, dass ein Mensch privates Eigentum hat und es ist auch notwendig, damit man weiterhin existieren kann. Aber wenn die Frage gestellt wird, wie muss man seine Besitztümer verwenden, antwortet die Kirche ohne zu zögern mit den Worten des gleichen heiligen Doktors. Der Mensch sollte seine materiellen Besitztümer nicht als sein Eigen ansehen, sondern als Allgemeingut, um es mit ihnen ohne zu zögern zu teilen, wenn andere in Not sind. Hier ist also ein kleiner Vorbehalt. Gehen wir doch zum kanonischen Recht und schauen, was das beinhaltet. Gemäß dem kanonischen Recht liegt die Kontrolle allen Eigentums der römischen Kirchen Staats beim Papst, seinem obersten Herrscher.
Oh.
Deshalb konnte er eine Karte von Südamerika zeichnen und sagen, diesen Teil von Südamerika nennen wir es Brasilien. Den geben wir meinem treuen Statthalter Portugal. Vollstreck das. Geh und übernimm das Land. Eigenartig. Sie wurden nicht Kolonisten genannt.
Nein.
Und diesen Teil von Südamerika geben wir an meinen treuen Verwalter und Diener Spanien. Nennen wir es einfach Argentinien. Verschiedene Teile wurden also entweder an Portugal oder an Spanien vergeben. Diese sollten es kontrollieren und niemand sagt, dass sie Kolonisten sind und zurückgehen müssen.
Nein, niemand.
Nur damit das auch einmal gesagt wurde. Okay, John Roberts schreibt in seinem Buch Ecclesiastical Megalomania folgendes. Die römisch-katholische Lehre vom Privateigentum hallt im kommunistischen Slogan des 19. Jahrhunderts wider. Von jedem nach seiner Fähigkeit, jedem nach seinem Bedarf. Also der Bedarf macht das Eigentum zum Allgemeingut. Wenn ich Bedarf habe, kann ich auf deinem Grundbesitz hausen. Oder wenn ich Bedarf habe, kann ich tatsächlich dein leeres Gebäude besetzen, weil du gerade nicht darin wohnst. Und du wirst mich nicht hinausbekommen. Probier das mal in London oder anderswo zu machen, wenn jemand illegal in deinem Eigentum eingezogen ist. Das ist nach dem Gesetz nur sehr schwer zu bewerkstelligen. Thomas von Aquin schrieb in seiner Summa Theologia ebenfalls, weil die Güter von einigen dem Naturrecht nach anderen gehören, ist es keine Sünde, wenn der Arme die Güter seiner Nachbarn nimmt. Martin, das geht direkt gegen Gottes Gebot.
Ja, das ist Diebstahl.
Thomas schrieb, in Notfällen sind alle Dinge allgemeingut, sodass es nicht als Sünde erscheint, wenn man das Eigentum eines anderen nimmt. Denn die Not hat es allgemein gemacht. Wenn man beispielsweise in Südafrika wohnt, weiß man genau, was das bedeutet. Und warum den Strafverfolgungsbehörden im Grunde die Hände gebunden sind und sie nichts dagegen tun können. Er fährt fort. Wenn man sich derart das Eigentum eines anderen nimmt, ist es nicht nur keine Sünde, es ist nicht einmal ein Verbrechen. Ich kann also in einen Supermarkt hineinspazieren und wieder mit etwas hinausgehen und in 90 von 100 Fällen macht niemand etwas. Außer dass die Preise steigen. Es ist rechtens für einen Menschen, sich für den eigenen Bedarf in einer schwierigen Situation durch das Eigentum eines anderen zu behelfen, indem man es entweder offen oder heimlich nimmt. Ich muss nicht einmal des Nachtens kommen. Geh mir einfach aus dem Weg, das gehört mir. Noch ist es streng genommen Diebstahl oder Raub. Genau betrachtet ist es in einem Fall von extremer Not kein Diebstahl, sich heimlich den Besitz eines anderen zu nehmen und zu verwenden. Denn das, was er sich für seinen Lebensunterhalt nimmt, wird aufgrund der Not sein Eigentum. Im Falle einer ähnlichen Notlage mag ein Mensch auch heimlich das Eigentum eines anderen nehmen, um seinen Nächsten in Not Hilfe zu leisten. Ich gehe also in dein Haus und du hast 3 Fernseher. Ich habe keinen. Also nehme ich mir einen, ich brauche ihn. Aber ich weiß, dass mein Kumpel auch einen braucht, also nehme ich gleich noch einen zweiten mit. Und wenn du Glück hast, lasse ich dir einen. Wenn nicht, bleibt dir nichts, dann kaufst du dir eben wieder einen. Und es ist kein Verbrechen und auch keine Sünde, denn ich brauche ihn wirklich, denn ich will auch Seifenopern anschauen. Ich bin jetzt sarkastisch, aber in der Welt ist das die Realität.
In bestimmten Teilen wird das wirklich umgesetzt, wie in unserem Land.
In unserem Land ist das ein unbedingtes Gesetz. Wir empfinden es als Rassismus.
Ja.
Aber tatsächlich kämpfen wir gegen das kanonische Gesetz.
Wie wichtig ist das? Das kanonische Gesetz wird das Gesetz sein, dem rund um die Welt Geltung verschafft wird.
Gehen wir doch auf Nummer sicher. Kanon 1254. Die katholische Kirche hat das angeborene Recht, unabhängig von der weltlichen Gewalt, Vermögen zur Verwirklichung der ihr eigenen Zwecke zu erwerben, zu besitzen, zu verwalten und zu veräußern. Die Kirche hat das angeborene Recht, vor den Gläubigen zu fordern, was für die ihr eigenen Zwecke notwendig ist. Die Kirche hat also das Recht, das zu tun, und sie gibt es unvermeidlich an die Regierung weiter. Wenn die Regierung sagt, wir beschlagnahmen ihr Land entschädigungslos, handelt sie in Wirklichkeit innerhalb des kanonischen Rechts.
Ganz genau. Und wir müssen da wirklich klar machen, dass dieses Gesetz in unserem Land festgeschrieben wurde. Es ist da.
Aber es ist gegen Protestanten.
Ja.
Es ist gegen Protestanten und sie werden als Kolonisten bezeichnet, die weg müssen. Das ist sehr interessant. Fahren wir doch mit diesem Studium fort. Nehmen wir den nächsten Papst. Das war eine sehr wichtige Enzyklika. Die Gewerkschaften werden also gegründet, die Werkzeuge, die Allianz für den Tag des Herrn. Und innerhalb dieses Schriftstücks Rerum Novarum spielt der Sonntag eine extrem wichtige Rolle. Sehen wir, wie es weiter voranschreitet. Johannes Paul II. Baut es in seiner Enzyklika über soziale Belange aus dem Jahr 1987 noch aus und sagt selbst, man muss sich noch einmal das kennzeichnende Prinzip der christlichen Soziallehre vergegenwärtigen. Die Güter dieser Welt sind ursprünglich für alle bestimmt. Hier schreibt jetzt Johannes Paul. Vergiss nicht, die katholische Kirche hat Zeit. Sie plant über Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende. Jede dieser Enzykliken ist ein Schritt in eine bestimmte Richtung.
Es schleicht sich einfach an das heran, was es am Ende durchsetzen möchte.
Richtig. Das Recht auf Privateigentum ist gültig und notwendig. Es entwertet aber dieses Prinzip nicht. Auf ihm liegt in der Tat eine soziale Hypothek. Es gehört dir nicht.
Ja.
Es hat eine soziale Funktion. Das heißt, darin erkennt man eine soziale Funktion. Er sagt es hier selbst. Als innere Qualität, die genau auf dem Prinzip der allgemeinen Bestimmung der Güter gründet und von dort her gerechtfertigt ist. Du kannst sie wohl anhäufen, damit andere sie haben können. Du kannst es einzäunen, wie du magst, und Elektrozäune um dein Haus aufstellen, aber es ist nun einmal so.
Man kann das in allen Geschichtsepochen sehen. Was war die Hauptsache beim Kommunismus? Eigentum wegnehmen.
Ja.
Weil es laut Ihnen rechtmäßig ist.
Laut Ihnen schon. Machen wir noch etwas weiter, denn das ist wieder sehr interessant. In einer Enzyklika Laborem Exercens geht er noch weiter. Alle Güter schließt nicht nur die Güter ein, die man in der Natur findet,
nein,
sondern auch hergestellte Güter. Also nicht das, was an deinem Obstbaum hängt. Natürlich kann ich die nehmen, denn ich brauche sie, ich bin hungrig. Er erklärt, dass alle Menschen Zugang zu jenen Gütern haben müssen, die für den allgemeinen Gebrauch gedacht sind, sowohl die Güter der Natur wie auch hergestellte Güter. Ich brauche ein Auto. Also entführe ich eins, richtig? Und ich nehme es mir.
Ich nehme es mir, denn ich brauche es.
Ich brauche es. Und dazu denke ich, dass mein Kumpel auch eines braucht, also nehme ich auch das andere Auto. Im Grunde geschieht das überall auf der Welt. Gehen wir einen Schritt weiter. Betrachten wir Gaudium et Spes, woraus Johannes Paul zitierte. Wer aber sich in äußerster Notlage befindet, hat das Recht, vom Reichtum anderer das Benötigte an sich zu bringen. Ist das nicht genau das, was Thomas von Aquin sagte? Zitierte Rerum Novarum es auch?
Das ist tatsächlich ein Augenöffner.
Ja, das ist ein Augenöffner. Es heißt weiter, angesichts der großen Zahl derer, die in der Welt Hunger leiden, legt das Heilige Konzil sowohl den Einzelnen als auch den öffentlichen Gewalten dringend ans Herz. Sie möchten doch eingedenk des Väterwortes, speise den vor Hunger Sterbenden, denn ihn nicht speisen heißt ihn töten. Deshalb haben sie auch dieses Dauerthema, die Armen, und immer ganz besonders die Armen. Sie kümmern sich nicht wirklich um die, die etwas haben, besonders weil das an vielen Orten die Protestanten sind, die etwas besitzen.
Nun, deshalb wollen sie einiges loswerden. Sie wollen die Mittelklasse abschaffen.
Ja.
Und das steht auch in direktem Widerspruch zu Gottes Modell.
Ja.
Denn er gab Land. Und wenn man es weggab, dann sollte es nach ein paar Jahren wieder an den ursprünglichen Eigentümer zurückkommen.
Dann bekam man es zurück. Denke daran, Ahab begehrte Nabots Weinberg. Doch Nabot wollte ihm den Weinberg nicht geben. Und Ahab war deswegen eingeschnappt. Da sagte Isabel ihm, was hast du denn? Ich werde ihn dir geben. Und sie ließ Nabot umbringen. Dann sagte sie ihm, geh und nimm ihn dir. Wenn wir zum Buch Offenbarung gehen, wird Isabel zu einem Symbol für die Kirche des Mittelalters, für die katholische Kirche, die die Menschen zur Sonnenanbetung führte. Dies Solis, der Tag der Sonne. Und sie hat das Recht, Nabot zu töten, um dem König das Eigentum zu geben. Das bedeutet, die katholische Kirche sagte, das ist in Ordnung, du kannst es dir nehmen. Und das ist auch genau das, was wir in ihren Enzykliken lesen. Dann ist es interessant, dass Johannes Paul II. Eine lange Enzyklika namens Dies Domini schrieb. In der ganzen Enzyklika geht es um die Wichtigkeit des Sonntags und warum er ein Gesetz sein sollte. Ich werde nur einen kleinen Abschnitt aus dieser Enzyklika lesen. Darin heißt es, schließlich dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass auch in unserer Zeit für viele die Arbeit harter Knechtschaft ist, sei es aufgrund der elenden Arbeitsbedingungen und der auferlegten Arbeitszeiten, besonders in den ärmsten Gegenden der Welt, oder weil es selbst in den wirtschaftlich hochentwickelten Gesellschaften allzu viele Fälle von Ungerechtigkeit und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen gibt. Wenn die Kirche im Laufe der Jahrhunderte Gesetze über die Sonntagsruhe erlassen hat, hatte sie vor allem die Arbeit der Sklaven und der Arbeiter im Blick. Wirklich, Martin? Die sind ihr doch sowas von egal. Ihr geht es nur um sich selbst, denn ihr gehört alles. Nicht deshalb, weil es sich theatralisch um eine weniger würdige Arbeit im Hinblick auf die geistlichen Anforderungen der sonntäglichen Praxis gehandelt hätte, sondern eher, weil sie am dringendsten einer Regelung bedurfte, die ihre Last erleichterte und allen die Heiligung des Sonntags erlaubte. Schau, was er jetzt sagt. Unter diesem Gesichtspunkt bezeichnete mein Vorgänger Leo XIII. In der Enzyklika Rerum Novarum die Sonntagsruhe als ein Recht des Arbeiters, das der Staat garantieren müsse. Also in Rerum Novarum geht es um Kapital und Arbeit und um die Heiligkeit des Sonntages. Papst Johannes Paul greift dieses Thema auf, übrigens wie alle anderen Päpste auch, und treibt es voran. Und niemand bemerkt, was da vor sich geht.
Nein, das werden sie nicht. Denn leider halten die meisten diesen Tag sowieso.
Sie sind diesbezüglich mit im Boot. Punkt 67 in seiner Enzyklika. Es ist darum natürlich, dass sich die Christen dafür einsetzen, dass auch unter den besonderen Gegebenheiten unserer Zeit die Zivilgesetzgebung ihrer Pflicht zur Heiligung des Sonntags Rechnung trägt. Fragt er ein Sonntagsgesetz an? Er fragt es an, richtig?
Sicher doch. Zivilgesetzgebung.
Ging Donald Trump nicht hin und beugte seine Knie vor einem Bildnis von Johannes Paul II.?
Ja, in dem Schrein in der großen Kirche, die dafür gebaut wurde.
Was hat er als Protestant bei so etwas zu suchen? Okay, Martin, das ist doch der springende Punkt, stimmt's? Bauen wir das weiter auf. Dann verankerte er es im Katechismus der katholischen Kirche. Im Artikel 2188 heißt es, die Christen sollen darauf hinwirken, dass die Sonntage und kirchlichen Feiertage als gesetzliche Feiertage anerkannt werden, wobei sie die Religionsfreiheit und das Gemeinwohl, auch die Bestimmung der Güter, aller zu achten haben. Es ist im Katechismus, man kann es nicht entfernen.
Also das ist der Grund, warum man überall in der Welt Feiertage hat. Heilige Tage.
Die meisten davon sind unsinnige Tage, aber sie nennen sie heilige Tage. Doch das ist die tiefgreifendste Aussage, die er traf. Das wurde 1998 in den Detroit News aufgezeichnet, wobei Johannes Paul II. Sagte, eine Person, die die Heiligkeit des Sonntags verletzt, soll als Ketzer bestraft werden. Wie wurden Ketzer bestraft?
Mit dem Tod.
Das ist die Todesstrafe. Er fragt tatsächlich die Todesstrafe an.
Nun, das stimmt. Ketzer wurden exkommuniziert oder...
Sagt die Bibel, dass das geschehen wird? Okay, Martin. Wir denken uns das nicht aus.
Nein, es ist alles da. Wir bringen es nur an, denn sie verstecken alles.
Richtig. Nehmen wir doch Papst Franziskus, den liberalen Papst. Er schreibt Laudato Si und sagt, am Sonntag hat die Teilnahme an der Eucharistie eine besondere Bedeutung. Dieser Tag wird wie der jüdische Sabbat als ein Tag der Heilung der Beziehungen des Menschen zu Gott, zu sich selbst, zu den anderen und zur Welt gewährt. Das Gesetz der wöchentlichen Ruhe schrieb vor, am siebten Tag keine Arbeit zu tun, damit dein Rind und dein Esel ausruhen. Bezieht er sich auf denselben Tag?
Natürlich, denn man darf nicht vergessen, dass er den Sonntag Sabbat nennt.
Leo war dafür verantwortlich, dass all die Gewerkschaften ihren Anfang nahmen, richtig? Nun war Papst Franziskus dafür verantwortlich, das Klimathema loszutreten.
Ja.
Kirchen zusammen für den Klimasonntag. Jetzt haben sie einen weiteren Arm, um ihre Agenda zu pushen. Es hat mit Anbetung zu tun. Man braucht klimazentrierte Gottesdienste. Es hat mit Selbstverpflichtung zu tun. Langfristiges Handeln, um Treibhausgase zu reduzieren. Wir müssen für diese Sache eintreten. Und wir brauchen einen Klimasonntag. So kam das langsam auf. Und all diese Organisationen sind auch da.
Das war einfach ein weiterer Schachzug, um ein breiteres Spektrum an Gründen zu bekommen, warum wir den Sonntag halten sollten.
Und um einen säkularen Arm zu haben, anstelle eines rein religiösen Armes.
So ist es. Denn jetzt können sie mehr Menschen gewinnen. Auch andere, die nicht religiös sind. Vielleicht einen Atheisten. Vielleicht auch all diese Leute.
Fassen wir es doch zusammen, Martin. 1888 gab es gemeinsame Anstrengungen, ein Sonntagsgesetz herbeizubringen. Unter anderem war eine Messe der Anlass. Um Kapital und Arbeit ging es in Rerum Novarum, der Enzyklika von Papst Leo dem 13. Und es gab eine erste Belagerung, ein Versuch, einen falschen Sabbat an heilige Städte zu stellen, wobei das geistliche Jerusalem umringt wurde. dass es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Gottes Sabbat heilig zu halten. Also da war ein Herr an dieser Stelle und stellte eine heidnische Standarte, einen heidnischen Standard, ein Gräuel anstelle des Wahren auf.
Ja.
Nämlich an der Stelle von Gottes siebten Tagsabbat. Genau das lehrt die Bibel.
Das war jetzt 1888.
Richtig. Zur gleichen Zeit wurde der Spiritismus formell angelegt. Dann nutzten die nachfolgenden Päpste Rerum Novarum als Grundlage ihrer Lehre, bauen es weiter auf und erweitern es auf die Thematik um den Tag des Herrn und bringen es schließlich zur Klimathematik. Jetzt ist dieser Papst verstorben. Papst Franziskus. Und es stellt sich die Frage, wer der nächste Papst werden würde. Welchen Namen wird er sich geben? Nun, mittlerweile wissen wir, wer der nächste Papst ist. Der nächste Papst ist Leo der 14. Er wurde im Mai 2025 gewählt, richtig? Das war jetzt in den letzten Tagen. Er hieß Robert Prevost und er kommt aus den Vereinigten Staaten, der in Peru lebte. Interessanterweise bringt er die Kirche zurück zu ihren traditionellen Wurzeln. Wir haben in der letzten Folge behauptet, dass sie wahrscheinlich zur Tradition zurückkehren würden, weil das Papsttum sich nicht ändert. Also war diese liberale Periode eine hegelische Dialektik, um genug Opposition zu schaffen, um es zum Ursprünglichen zurückzubringen, stimmt's?
Ja, und vielleicht auch, um auf diesem Weg ein paar Leute mit einzusammeln, die sonst diese Kirche nicht betreten hätten.
Richtig. Wir vermuteten, dass es ein traditionellerer Papst werden würde. Wie erschien er denn auf dem Balkon? Nicht wie Franziskus, einfach im weißen Gewand. Er erschien in der gleichen Aufmachung, in der Benedikt vor ihm erschienen war. Benedikt war der Konservative, ultrakonservativ. Und als er noch Ratzinger war, als Kardinal, war er der Leiter der Kongregation von Lehre und Glauben, die sicherstellen musste, dass die Kirche in ihrem traditionellen Rahmen bleiben würde. Er war derjenige, der sagte, die anderen Kirchen sind keine Schwestern. Sie sind Töchter, da sie zur Mutter zurückkehren müssen. Also Papst Leo erscheint auf dem Balkon und trägt dabei das gleiche traditionelle Outfit, das Ratzinger trug. Die Frage stellt sich jetzt, warum er sich für den Namen Leo entschied. Wir wollen nicht spekulieren, also fragen wir ihn doch, warum er den Namen Leo annahm. Dann wollen wir den Vatikan und die Jesuiten fragen, was sie darüber denken. Denn vergiss nicht, Martin, Franziskus war ein Jesuit.
Ja.
Und er ernannte die meisten der Kardinäle, die den gegenwärtigen Papst wählten.
Er war der erste und wahrscheinlich einzige jesuitische Papst.
Und die Jesuiten kennen die Agenda.
Genau.
Sie wissen, wohin sie steuern. Ob sie nun eine liberale oder konservative Rolle spielen, das ist einfach Augenwischerei.
Ja.
Sie kennen die Agenda. Der Rest ist Jesuitentheater. Fragen wir also den Papst, warum er sich für den Namen Leo entschied.
Ich entschied mich dafür, den Namen Leo der 14. anzunehmen. Es gibt dafür verschiedene Gründe, aber hauptsächlich deswegen, weil Leo der 13. in seiner historischen Enzyklika Rerum Novarum die soziale Frage im Kontext der ersten großen industriellen Revolution ansprach. Und heute bietet die Kirche allen den Schatz der Soziallehre als Antwort auf eine weitere industrielle Revolution und Entwicklung im Bereich künstlicher Intelligenz an, die den Schutz der menschlichen Würde sowie der Gerechtigkeit und der Arbeit vor neue Herausforderungen stelle.
Nun, ist das nicht faszinierend, Martin? Er ist deshalb Papst Leo der 14. weil seine Agenda Rerum Novarum ist. Rerum Novarum. Unter Leo war während der ersten industriellen Revolution. Jetzt haben wir eine andere industrielle Revolution, wobei die Menschheit von der KI bedroht wird. Das kann uns die Stellung wegnehmen. Das interessante erste kleine Video, das wir zeigten. Doch abgesehen davon hat man all die Roboter und Dinge, die den Platz der Menschen einnehmen. Wir brauchen einen Helden. Und dem Arbeiter und nicht der KI muss die Arbeit garantiert werden. Viele sorgen sich, wie sie Essen auf den Tisch bringen sollen, wenn die KI übernimmt. Jetzt brauchen wir die Arbeitergewerkschaften, die sich darin einbringen. Aber man braucht auch Kapital und Arbeit, die in Einklang mit Rerum Novarum stehen, das auch Sonntagsgesetze anfragte. Nun, Martin, wenn Papst Leo der 13. der Papst der ersten Belagerung war, ist das dann der Papst der zweiten Belagerung? Mit dem gleichen Namen und dem gleichen Ziel?
Wie könnte es anders sein? Biblisch ist es wohl korrekt und sogar dem Augenschein nach.
Bei der Amtseinführung brachte er die Kirche definitiv zu einer traditionelleren Liturgie zurück, richtig?
Definitiv.
Und alle Traditionalisten sind glücklich.
Sogar bei seiner ersten Messe.
Ja.
Hielt er sie nicht halb auf Latein?
Ja, er verwendete viel Latein. Er hielt die Messe nicht ganz auf Latein, aber es war ein Schritt in diese Richtung. Und das Papsttum wurde Maria geweiht.
Ja.
Gleich am allerersten Tag. Das ist sehr bedeutungsvoll. Werfen wir einfach einen kurzen Blick auf seine Amtseinführung, wobei er natürlich den Fischerring erhielt, der ein Unikat ist. Er wird speziell für den amtierenden Papst angefertigt. Sollte er sterben, wird dieser Ring vernichtet und ein neuer angefertigt. Er wird zum päpstlichen Siegel. Das ist auch der Ring, der geküsst wird.
Hat das etwas Spirituelles an sich? Ist das seine spirituelle Autorität?
Oh ja, das ist ein Symbol seiner Autorität. Also schauen wir uns doch die Amtseinführung an, die nicht ganz so traditionell war, weil er nicht die päpstliche Tiara, die dreifache Krone, nahm. Aber er nahm das Pallium, die Wollstola, als Hirte und den Fischerring.
Papst Leo XIV. Wurde am Wochenende mit einer Zeremonie ins Amt eingeführt. Man sah, wie Staatslenker aus aller Welt zusammenkamen, um das bedeutsame Ereignis zu begehen. Mit der Ernennung von Papst Leo XIV. Sieht man eine Rückkehr zu den Wurzeln der katholischen Kirche. Der neue Papst bestätigte in einem Treffen mit dem diplomatischen Korps des Vatikans, dass die Familie auf der stabilen Verbindung eines Mannes und einer Frau gegründet ist. Diese Position ist weit entfernt vom Segnen von LGBTQIA+-Beziehungen durch den vorherigen Papst, was liberale Katholiken ins Schleudern bringt.
Nun gut, das eine, was sie sagten, war, dass er sie zu den Traditionen zurückbringe. Wir gehen also zurück zu einer Kirche, die so sein möchte, wie es einmal war. Deshalb ist die Wunde völlig geheilt. Ich las einen Kommentar, dass wir uns selbst widersprechen würden, weil wir sagten, dass die Wunde geheilt wurde, als Mussolini 1929 dem Papsttum die päpstlichen Staaten zurückgab. Ja, da nahm die Heilung der Wunde ihren Anfang, denn sie bekam politische Macht zurück. Aber alle Aspekte ihrer Macht waren noch nicht vorhanden. Die Heilung der Wunde ist ein andauernder Prozess, bis sie vollständig geheilt ist.
Ja, und vollständig ist sie, wenn Kirche und Staat schlussendlich zusammen sind und entsprechende Gesetzgebung anfängt.
Richtig. Und es ist sehr wichtig, dass er die Betonung auf die Familie legte.
Oh ja.
Denn in der Enzyklika von Papst Franziskus ist die Familie mit der Sonntagsruhe verbunden. Wir brauchen also Sonntagsruhe, einen synchronisierten Ruhetag, um den Bedürfnissen der Familie entgegenzukommen. Also all das ist miteinander verbunden. Gehen wir noch zu einigen Artikeln dazu. Wir müssen sie nicht in all ihrer Herrlichkeit lesen. Aber die BBC fragte, wer ist Robert Prevost? Der neue Papst Leo. Sie schreiben über ihn, dass er den Papstnamen Leo wählte und auch warum. Es kündigt laut den Experten den Einsatz für rasant wachsende soziale Themen an. Der erste Papst, der den Namen Leo verwendete, dessen Papstherrschaft im Jahr 461 endete, traf Attila, den Hunnen, und überredete ihn, Rom nicht anzugreifen. Der letzte Papst Leo leitete die Kirche von 1878 bis 1903 und schrieb natürlich Rerum Novarum. Also das sind die Themen, Martin. Und wir haben sie besprochen. Das hatte die BBC dazu zu sagen. Mich interessiert mehr, was der Vatikan zu sagen hat. Was sagte also der Vatikan? Die Zeit von Leo dem 13. und unsere eigene. Das kommt direkt von Vatikan News. Darin heißt es, Geschichtsprofessor Donald Prudlow spricht mit Vatikan News über die Namenswahl von Papst Leo dem 14. Wobei das Augenmerk auf den ähnlichen Herausforderungen liegt, mit denen sich Leo der 13. im 19. Jahrhundert konfrontiert sah und denen der Welt, in der wir uns heute befinden. Dann wird vom Treffen der Kardinäle nach der Papstwahl gesprochen. Dann stellen sie in Vatikan News deutlich fest, genau wie es der Papst sagte.
Aus seinem Mund.
Dass er hauptsächlich deswegen den Namen Leo wählte, weil Papst Leo in seiner historischen Enzyklika Rerum Novarum sich mit der sozialen Frage im Kontext der ersten großen industriellen Revolution befasste. In unseren Tagen bietet die Kirche jeden den Schatz ihrer Soziallehre als Antwort an. Sie haben einen weiteren Schatz, der einen aus dem Gefängnis, aus dem Fegefeuer bringt. Und nichts davon ist biblisch. Aber das ist faszinierend, Martin. Der Vatikan bestätigt also, dass das die Agenda ist. Und denke daran, dass der Sonntag Teil dieser Agenda war, was der Staat zur Anwendung bringen muss. Gemäß Johannes Paul II. Und gemäß Rerum Novarum. Sie wiederholen nochmals, dass es wegen Rerum Novarum war. Denn das dient dem Schutz der männlichen Würde, der Gerechtigkeit und der Arbeit. Und natürlich ist KI eine Bedrohung. Also stellten sie diesen Dr. Prudlow ein paar Fragen. Können Sie uns ein wenig darüber erzählen, was der Papst uns über die Verbindung der Zeit von Leo dem 13. und unserer eigenen sagte? Er sagte, als er regierte, natürlich war er während der ersten Belagerung 1888 der Papst. Und Papst Leo der 14. sagte uns, warum er ihn gewählt hat. Besonders in Hinsicht auf dessen große Charta der katholischen Soziallehre, die Enzyklika Rerum Novarum. Ich kann nicht glauben, dass das schon in Offenbarungsseminar Roadmap zum Frieden kam.
Als großer Teil davon.
Ein Kernthema.
Ja.
Was ist mit diesem Dokument Rerum Novarum? Was machen Sie da, Martin? Sie bauen es bis zur Ekstase auf. Lesen wir doch weiter. Es geht um Leo den 13., stellte sicher, dass er mit der Weisheit der Kirche des heiligen Thomas von Aquin gehen würde, den er so stark unterstützte durch die Praxis des Rosenkranzes.
Wir sahen, dass dieser Papst sehr auf den Rosenkranz bedacht ist. Er betete ihn.
Genau. Nun, im Rosenkranz hatte man 10 gegrüßt, seist du Maria, auf ein Vater unser. Und es gibt keinen anderen Namen, in dem wir gerettet werden können. Es gibt keinen anderen Mittler. Wir können sie nicht die Miterlöserin oder Co-Mittlerin nennen. Wir können sie nicht die Mitfürsprecherin Gottes nennen. Denn die Bibel sagt, es gibt nur einen. Und die Bibel sagt, dass sie unter dem Gesetz geboren wurde. Unter der Verdammung durch das Gesetz. Sie behaupten, nein, das war sie nicht.
Ja, unbefleckt.
Sie wurde von Geburt an unbefleckt erklärt. Sie entkam der gefallenen Natur Adams. Das ist nicht biblisch. Es ist Heidentum. Hinsichtlich Rerum Novarum war es, wie Sie sagten, Teil des Kontextes einer umfassenden Sichtweise der katholischen Soziallehre. Aber nachfolgende Päpste machten weiter. Besonders bei Nerum Novarum. Er erwähnt Papst Pius, Paul den 6. und Papst Johannes Paul den 2. Er erwähnt Benedikt und sie alle. Martin, das wurde über lange Zeit aufgebaut. Nichts, aber auch nichts fällt ungenutzt auf den Boden.
Es spielt keine Rolle, ob der Papst liberal oder konservativ ist.
Nein.
Es ist wie in der Politik. Es spielt keine Rolle, wer gewinnt.
Es ist wie in der Politik. Es spielt keine Rolle, wer gewinnt. Er sagt, jetzt hat sich der Kreis geschlossen.
Oh.
Da spricht der Vatikan. Martin, dazu möchte ich etwas anmerken.
Ja.
Der Kreis schließt sich. Martin. Habe ich recht, dass man an seinen Ausgangspunkt zurückkommt, wenn ich sage, der Kreis hat sich geschlossen? Dann hat man eine ganze Umdrehung gemacht.
Ja.
Fing Papst Leo der 13. mit der Sonntagsbewegung an?
Ja.
Schrieb er es in seine Enzyklika?
Sehr deutlich.
Fing er mit den Gewerkschaften und der ganzen Soziallehre an? Und gab es einen Versuch, ein Sonntagsgesetz einzuführen? Und Kapital und Arbeiterschaft in Einklang mit seinen Wünschen zu organisieren?
Ja.
Wenn wir wieder am Ausgangspunkt sind, befinden wir uns dann wieder da?
Das besagt es.
Sind wir dann bei der zweiten Belagerung?
Ich kann es nicht anders sehen.
Martin, ist dir bewusst, dass nach der zweiten Belagerung die Vernichtung der Welt kommt? Denn die heidnische Standarte, der heidnische Standard wird an heiliger Stätte aufgerichtet, wo er nicht sein sollte. Es ist ein Gräuel, das Vernichtung verursachen wird. Und man wird ihn im Vorankommen des römischen Heeres sehen.
Und man wird das Dröhnen der römischen Streitwagen hören.
Man wird das Dröhnen hören.
Und was sehr wichtig ist, wenn man das hört, was taten die Christen? Sie flohen.
Vor der zweiten Belagerung. Wir haben ein ganz kleines Fenster. Martin, mich interessiert immer sehr, was die Jesuiten selbst zu einigen dieser Themen zu sagen haben. Gehen wir also zum offiziellen Mundstück der Jesuiten in den Vereinigten Staaten, zu ihrer Zeitschrift America. Was steckt hinter einem Namen? Warum wählte der Papst den Namen Leo der 14.? Nun, Martin, es ist ein Widerhall der Rechte der Arbeiter von Leo dem 13. Und eines der Rechte der Arbeiter war der Sonntag, den der Staat garantieren muss. Widersprechen Sie über die Enzyklika, Rerum Novarum. Also die Jesuiten sitzen alle mit der gleichen Agenda im Boot. Die Agenda hat sich nie geändert. Sie sprechen von der sozialen Enzyklika Rerum Novarum und sie erwähnen all die anderen, die im Laufe der Jahre danach noch erschienen. Quadragesimo anno, Mater e Magistera, Passem im Teres, die sich alle mit den gleichen Themen befassen. Schau dir das an, Laudato Si und Fratelli Tutti.
Die beide wieder auf den Sonntag zurückkommen.
Es spielt keine Rolle, ob es ein liberaler Papst ist oder nicht.
Nein.
Die Agenda bleibt die gleiche. Es ist ein Mittel zum Zweck.
Weißt du, es ist schon interessant. Das ist ein weiterer Beweis, dass Rom sich nicht ändert.
Es ändert sich nie. In unserer letzten Folge sprachen wir über Project 2025. Und Sky News zeigte, dass jeder einzelne Punkt, der in Project 2025 steht, von der Regierung Trump umgesetzt wurde. Durch Präsidialerlässe. Das heißt, es durchlief nicht einmal den Abstimmungsprozess, stimmt's? Und dann stellten sie die Frage, was kommt als nächstes? Sie schrieben, eines der Themen, die noch nicht behandelt wurden, ist die Familie, die im Fokus steht. Sagte der gegenwärtige Papst, dass das ein Thema sein werde?
Genau das, was in Rerum Novarum und den anderen steht und besonders in der, die du erwähntest, Laudato Si.
Ja.
Da geht es um die Familie.
Richtig. Und es ging darum, die Familie wiederherzustellen. Nun sagte der gegenwärtige Papst nicht, eine Familie besteht aus einem Mann und einer Frau? Und das ist die Einheit der Familie? Sagte Trump das nicht auch? Und was ist dann notwendig, um diese Einheit zu schaffen? Man braucht synchronisierte Zeit zusammen, was Sonntagsgesetze sind.
Sogar der amerikanische Traum ist, wie du erwähntest, in der amerikanischen Familie eingebettet,
ja.
Was Eigentum besitzen bedeutet.
Ah, mit einer sozialen Hypothek. Ja. Es ist also nicht wirklich deins. Dann hören wir doch, was sie noch weiter zu sagen haben, die Jesuiten. Das ist ein Artikel von Brett McLaughlin. Danach stehen die Buchstaben SJ, was bedeutet Societas Jesu, die Gesellschaft Jesu. Hier schreibt also ein Jesuit, was sagt er denn? Den Sabbat wiederherstellen, das Halten des Sonntags als universales Menschenrecht und zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit. Dann kommt ein langer Artikel, den wir uns nicht ansehen wollen. Dann heißt es, dieses Schriftstück legt vor, dass das Modell Religion-Staat der Zusammenarbeit es der zivilen Gesetzgebung erlauben würde, den Sabbat zu schützen. Leider. Das ist so ein Pech für die Jesuiten. Haben die Modelle der Trennung oder der Akkommodationspolitik seit der Freiheitsurkunde in der USA vorgeherrscht? Warum? Weil sie Kirche und Staat trennen wollten. Eine Regierung der Zusammenarbeit wie in Deutschland anerkennt jedoch glücklicherweise das universale Gemeingut, welches in religiöser Gesetzgebung gegenwärtig ist. Das Modell der Zusammenarbeit. Zusammenarbeit mit wem, Martin?
Mit Rom.
Ah. Gibt es in den meisten europäischen Ländern. Es bewahrt leicht die Demokratie. Es ist also kein Problem. Die judeo-christliche Tradition mag der Ursprung eines Eintretens für Gesetze zum Ladenschluss am Sonntag sein. Und doch dient ein wöchentliches Ruhen der Wirtschaft allen Bürgern.
Natürlich.
Wollen Sie ein Sonntagsgesetz?
Sicher doch. Und in Wirklichkeit sagen Sie hier, danke an die Christen, sie machen es schon für uns.
Und danke an Donald Trump, der sagt, werden wir doch diesen Unsinn der Trennung von Staat und Kirche los. Martin, wir leben in der zweiten Belagerung.
Ich glaube schon.
Ich höre das Dröhnen des römischen Heeres. Und ich glaube, dass die Zeit nahe ist, wenn der Kreis sich von der ersten Belagerung zur zweiten Belagerung schließt. Martin, könnte es passieren, dass wir nach Hause gehen?
Das könnte es.
Zu den Wohnungen, die von Gott selbst für uns bereitet wurden?
Ja.
Wenn wir die Gebote halten, dieses Banner und den Glauben Jesu anstelle des Glaubens des Heidentums haben,
wo sie dir dein Eigentum nicht wegnehmen können.
Lass uns ganz sicher gehen. Denn die Leute werden sagen, wisst ihr was, ihr überspannt die Metapher. Nein, nein, nein. Rom veröffentlichte im Jahr 2003 folgende Aufforderung, worin sie feststellten: Die meisten Christen nehmen an, dass der Sonntag der von der Bibel bestätigte Tag der Anbetung ist. Die römisch-katholische Kirche protestiert dagegen, da sie die christliche Anbetung vom biblischen Sabbat auf den Sonntag verlegt hat und dass ein Versuch, damit zu argumentieren, dass die Änderung in der Bibel gemacht wurde, sowohl unehrlich als auch eine Verleugnung der katholischen Autorität ist. Wenn der Protestantismus seine Lehre nur auf die Bibel gründen will, sollten sie am Samstag anbeten. Das sage nicht ich, sondern sie.
Und warum sagen sie es? Weil sie sagen, wenn ihr es nicht am Samstag macht, sondern am Sonntag, dann anerkennt ihr sie als Autorität in eurem Leben.
Richtig. Und sie nennen es das Mahlzeichen ihrer kirchlichen Macht, das Mahlzeichen des Tieres. Martin, die heilige Stätte gab es, um die Heiligkeit des Sabbats zu bewahren. Wenn ihr dieses Heer kommen seht, Roms Heer, und wenn man sich die gegenwärtige Politik ansieht und den obersten Gerichtshof, ist das alles Rom. Und die Protestanten beugen sich einfach am Thron des Cäsars. Dann wird das römische Heer ihren Standard, den falschen Sabbat aufstellen, den Greuel, Götzenanbetung an der Stelle, wo das andere sein sollte. Dort stehen seht, wo es nicht sein sollte, sagt die Bibel. Und dann werden sie ihn erzwingen. Und Gott wird eingreifen. Gottes Volk sollte bis dahin draußen sein. Und dann wird die Vernichtung der Welt kommen, dadurch, dass Gott die letzten 7 Plagen ausgießen wird.
Dieses Draußen, das du erwähntest, ist nicht nur körperlich.
Nein, es ist geistlich.
Sein Denken aus Babylon herauszubekommen.
Sich von den götzendienerischen Praktiken loszusagen und loslösen. Gedanklich. Also auch wenn man in der Stadt festsitzt, befindet man sich immer noch unter Gottes Schutz. Lass uns deshalb lesen, was in Jesaja steht. Hier heißt es: Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden, denn du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und an die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken. Gott wird sich darum kümmern. Jeremia trifft es in Kapitel 46, Vers 7 punktgenau. Du aber, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht, und du, Israel, erstrick nicht, denn siehe, ich rette dich aus einem fernen Land und deine Nachkommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft. Und Jakob wird heimkehren, ruhig und sicher wohnen. Sabbat. Und niemand wird ihn aufschrecken. Wir brauchen nicht Angst haben. Wir müssen nicht glauben, dass Gott uns verlassen wird. Ich habe meinen Engeln befohlen über dir, sagt die Bibel. Aber ich glaube, dass wir die zweite Belagerung haben. Wir sind wieder am Ausgangspunkt und die Zusammenarbeit zwischen der protestantischen Welt und der römisch-katholischen Welt wird bald zeigen, worauf wir zusteuern.
Ja.
Sobald diese Gesetzgebung in einem Land propagiert wird, in dem Kirche und Staat getrennt sein sollten, sind die anderen schon darauf ausgerichtet, dem zu folgen.
Ja, sie sind schon bereit.
Und die ganze Welt wird in diese Falle gehen. Möge Gott uns Weisheit geben. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wenn das, wovon wir jetzt Zeuge werden, die zweite Belagerung ist, die sich vorbereitet und ihr Haupt erhebt, dann bitte ich dich, dass du uns Standhaftigkeit geben mögest. Hilf uns, sicherzustellen, dass unser Leben im Einklang mit deinem Willen steht. Und dann, dass wir unter dem blutbefleckten Banner von Prinz Immanuel stehen mögen, auf dem die Gebote Gottes und der Glaube geschrieben stehen. Amen.
Amen.